Willkommen zu Beyond Lifespan, dein Fast Track zu mehr Gesundheit. Hier brechen wir die Grenzen des Altbekannten auf und erforschen, wie wir länger und gesünder leben können. Zusammen mit Experten in den Bereichen Medizin, Biohacking, Supplements und Co. tauchen wir tief in die Geheimnisse der Longevity-Forschung ein. Entdecke mit uns innovative Ansätze, bahnbrechende Behandlungen und praktische Tipps, die dir helfen, die Kontrolle über deine Gesundheit zu übernehmen. Viel Spaß mit dieser Folge.
Mein Name ist Dr. Dominik Duscher und ich bin Longevity-Mediziner und möchte euch heute ein bisschen was erzählen über die Longevity-Beratung. Das heißt, was passiert, wenn ihr zu mir oder vielleicht einem anderen Spezialisten in diesem Gebiet als Patient kommt? Also ich fange immer meine Beratungsgespräche so an, dass ich ein bisschen erzähle, was auf die Leute zukommt. Viele haben ja schon einiges an Vorbildung, aber andere möchten erst einmal erfahren, was ist sozusagen hier das Thema der Beratung oder was ist Longevity-Medizin eigentlich im Grunde. Und ich fange immer so an, dass ich sage, warum sind wir hier zusammengekommen? Wir wollen die Zellfunktion verbessern. Also es geht um die Zelle. Die Zelle wollen wir stärken bzw. die Funktion der Zelle verbessern. Und die Funktion der Zelle definiert sich über die drei Zellkompetenzen: Erneuerung, Energieerzeugung und Entgiftung. Das heißt, das ist schon mal unser Ziel hier klar definiert. Diese drei Zelleigenschaften wollen wir verbessern. Das heißt, Ziel ist klar, aber wie machen wir das jetzt gemeinsam? Das heißt, wir überlegen uns entlang der Langlebigkeitspyramide, wie ich es gerne nenne, Interventionen, um eben diese drei Zellkompetenzen zu verbessern. Die Langlebigkeitspyramide hat drei Ebenen. Die Basis der Pyramide ist gleichzeitig die wichtigste, der Lifestyle. Das heißt, Interventionen im Lifestyle sind sicherlich dabei in den Empfehlungen, die ich meinen Patienten gebe. Im Mittelbau der Pyramide befinden sich die Nahrungsergänzungsmittel. Das sind lauter Substanzen, die nicht verschreibungspflichtig sind. Und in der Spitze der Pyramide geht es um Arzneimittel. Das heißt, das sind Stoffe, Substanzen, die man mit Rezept bekommt, die man verordnet bekommen muss von einem Arzt. Also diese drei Komponenten beinhalten die Empfehlung schlussendlich, die ich dem Patienten gebe, an die natürlich man sich gemeinsam annähern soll. Das heißt, was hat man davon, wenn man die beste Empfehlung hat, aber die kann man nicht umsetzen, weil vielleicht der Patient sagt, dazu bin ich nicht bereit, ich habe die Ressourcen nicht, ich habe die Zeit nicht, ich habe das Geld nicht oder ich will das nicht. Das heißt, das ist quasi dann auch ein ganz wichtiger Punkt. Die Empfehlung muss individualisiert an den Patienten angepasst sein, ansonsten ist sie sinnlos. Jetzt vielleicht ganz kurz ein bisschen ins Detail, was hier also alles dabei ist in den einzelnen Ebenen der Erhebung beziehungsweise was ich alles an Informationen so brauche. Die erste wichtige Sache, die ich brauche, ist eine Anamnese. Das heißt, ich möchte wissen, hat der Patient irgendwelche Krankheiten gehabt in der Vergangenheit? Was für Medikamente nimmt er ein? Was für Nahrungsergänzungsmittel nimmt er ein? Aber auch soziale Anamnese ist wichtig. Wie geht es in der Familie? Was gibt es für Stressfaktoren? Wie ist im Beruf? Was hat der Patient für einen Beruf? Ist er noch berufstätig oder nicht? Und so weiter. Also sehr wichtiger Punkt, einmal ein Gespräch zu führen. In dem Gespräch ist dann ein ganz wichtiger Teil die Nachfrage nach den Lebensgewohnheiten. Das heißt, da werden wir erfahren, wie schaut es mit dem Lifestyle aus? Und da geht es ganz speziell um Bewegung, Ernährung, Schlaf, Dinge wie Mindset. Also das heißt, gibt es da irgendwas? Macht der Patient irgendwas in der Richtung? Meditation oder so weiter? Und gibt es irgendwelche Hitze, Kälte, Reize? Denkt man da an kalte Exposition oder Sauna oder irgend so etwas? Also das gilt es auch hier abzufragen. Das gibt mir schon mal einen ganz guten Überblick, wie ist der Patient denn so drauf? Also was hat der für einen Alltag? Das ist für mich natürlich sehr relevant für die Erstellung der Empfehlung. Dem sogenannten Longevity-Regime, wie ich es nenne. Hört sich ein bisschen brutal an, aber natürlich ist es auch schon was, an das man sich halten sollte. Das Zweite, was ich brauche, ist eine gewisse Batterie an Diagnostik aus dem Labor. Das heißt, ich brauche ganz normale Labordiagnostik, heißt Blut. Da wird Blut abgenommen und eingesandt in ein ganz normales Labor. Und dort wird aber sehr extensiv nach Markern gefragt, die man in einem normalen Bluttest von einem gesunden Patienten halt nicht abfragt. Man denke da zum Beispiel an Dinge wie Immunmarker, Subpopulationen der Immunzellen und so weiter. Das würde man jetzt in einem normalen Blutbild nicht fragen. Auch sind dabei alle Vitamine, Mineralstoffe und so weiter. Also sehr extensives Labor, aber grundsätzlich in einem Standardlabor kann man das evaluieren. Dann brauche ich noch was Spezielleres, NAD+-Level. Das heißt, ich möchte wissen, wie steht es um das Niveau dieses wichtigen Coenzyms. Da muss man einen speziellen Test dafür machen, den gibt es so in den normalen Laboren nicht. Das heißt, es wird extra abgenommen aus einem Fingerbärenblut, ganz, ganz kleines Minitröpfchen Blut braucht man da und kann den Test dann einsenden und erfährt diesen wichtigen Wert, der natürlich direkt die Therapie informiert. Das heißt, wenn der niedrig ist, müssen wir das supplementieren bzw. Vorstufen des NAD+ supplementieren. Also sehr, sehr wichtige Information. Und das Dritte noch aus dem Bereich der Labordiagnostik wäre die epigenetische Analyse. Hier ist eine Speichelprobe abzunehmen, die müssen wir auch speziell einsenden. Ist auch nichts für ein reguläres Labor. Hier sozusagen erfahren wir vieles und wenig gleichzeitig. Wir erfahren nämlich das biologische Alter. Das wiederum ist aber eine Integration von so vielen Informationen, dass es einen dann oft ein bisschen ja, verwundert zurücklässt, sage ich mal. Aber trotzdem ist es eben durch diese integrative Eigenschaft ein sehr, sehr wichtiger Marker. Das heißt, ohne die epigenetische Analyse fehlt uns ein wichtiges Stückchen Information, nämlich wie geht es denn der Zellgesundheit so im Allgemeinen? Ganz wichtig auch bei der Epigenetik, werdet ihr auch in unseren anderen Podcasts lernen, die ist variabel. Das heißt, die kann man verändern und wenn eine epigenetische Altersanalyse vielleicht nicht so erfreulich ist, ist das überhaupt kein Problem. Ganz im Gegenteil, das spornt die Patienten oft sehr an, weil sie dieses epigenetische Alter, dieses biologische Alter senken wollen dann mittels der Therapie und sind dann oft die motiviertesten Patienten. Äußerst hilfreich sozusagen für mich als den behandelnden Arzt. Wenn einer besonders gut liegt, kann es auch anspornend sein, weil er zufrieden ist, der Patient mit seinem bisherigen Tun. Am schlechtesten meiner Erfahrung nach ist es, wenn es ziemlich nahe am tatsächlichen Alter liegt, dann irgendwie habe ich das Gefühl, ist am wenigsten Dynamik davon abzuleiten in der Therapie. Also am liebsten ist es mir, wenn es ein bisschen abweicht. Tatsächlich muss ich wirklich sagen, dann sehe ich die Patienten am meisten motiviert. Gut, also das wäre das Labor, zusätzlich zu dem Gespräch. Und wenn ich dann jetzt ein paar Sachen herausgreifen darf, was da besonders relevant ist an diesen Markern, die ich da abprüfe. Über die Epigenetik haben wir ja schon jetzt gerade ein bisschen gesprochen. Wie gesagt, hier wichtiger Motivationsfaktor, wichtiger Langzeitmarker. Das heißt, ich schaue natürlich hier nicht nur einmal die epigenetische Analyse an, das heißt das biologische Alter. Nein, ich interessiere mich natürlich für den Verlauf über die Zeit. Also alle 3 bis 6 Monate sollte man das am besten kontrollieren. Und hier sieht man dann schon auch oft ganz schöne Bewegungen und das kann dann wieder sehr interessant sein und sehr informativ für Anpassungen im Langlebigkeitsregime, für Veränderungen in der Therapie und natürlich auch wieder klar für die Motivation der Patienten. Manchmal ganz lustig, wenn die Ehepartner kommen, entwickelt sich da oft ein ganz konstruktiver Wettkampf, ein gewisses Rennen. Das ist oft ganz nett mit anzusehen. Da versucht dann der eine den anderen zu übertrumpfen mit der Verbesserung vielleicht in seinem biologischen Alter. Durchaus wieder für mich als Arzt gut, weil so sehe ich, dass die Patienten an ihrer Therapie motiviert festhalten und die Sachen befolgen, die ich ihnen vorschlage. Ansonsten herausgreifend vielleicht aus den Laboranalysen ein paar wichtige Dinge. Natürlich interessieren wir uns für Standards wie kardiovaskuläres Risiko, das heißt Blutfette und so weiter. Aber über die, ich sage mal, technokratische, allgemeine internistische Analyse hinausgehend finde ich immer auch besonders spannend die Fluktuationen in den Subpopulationen der Immunzellen. Ist ein bisschen was Spezielles, aber da kann man zum Beispiel subklinische Infekte diagnostizieren, die sonst verborgen bleiben würden. Klar, wir müssen Vitamine einstellen, das sollten nicht zu viel, nicht zu wenig sein. Es gibt Vitamine, die durchaus in der Überdosierung ungünstig sind. Viele meiner Patienten muss ich da oft so Kombipräparate wieder herausstreichen, weil sie eigentlich zu hohe Werte generieren. Eisen ist oft ein Thema, in Deutschland, Österreich sehr gerne verordnet, oft zu viel, also auch ungünstig, wenn man hier einen zu hohen Eisenwert akkumuliert hat, habe ich auch oft den Fall, dass ich hier eher reduzierend eingreifen muss. Hormone immer ein großes Thema. Vielleicht eben am Beispiel der Hormone zu sagen, was ist Langlebigkeitsmedizin eher nicht? Also es ist eigentlich keine Hormonmedizin. Das heißt, Hormone gibt man dann, wenn man einen symptomatischen Druck hat, das heißt, wenn die Patienten irgendwelche Symptome haben, die vielleicht mit niedrigen Hormonspiegeln, die man gemessen hat, einhergehen könnten, das heißt dann schon gerne, also kein dogmatisches Nein zur Hormontherapie, aber auf jeden Fall nicht gleich erste Linie, First-Line-Therapie, Hormonverordnung. Also das mache ich nicht, weil es ist ehrlich gesagt klar in der Wissenschaft, dass es keine Hormontherapie gibt, die das Leben verlängert. Langlebigkeitsmedizin geht es natürlich um Verlängerung des Health Span, des Lifespan. Daher irgendwie die Hormontherapie ist im Quality of Life Bereich zu Hause, kann auch durchaus eben sinnvoll sein, wenn Symptome vorliegen. Aber nicht quasi, wie man im Englischen sagt, when you've got a hammer, everything looks like a nail. Nicht so pauschal verwenden, eher eben vorsichtig, zurückhaltend. Ich sage auch immer, wenn man mit einer Bazooka in dieses fein austarierte System der Hormonkommunikation zwischen den Organsystemen hineinschießt, ja, ist schwierig, dass man da genau den richtigen Targetpunkt trifft. Weil die Hormonpräparate, ehrlich gesagt, sind nicht so fein granulär abzustimmen, wie man vielleicht denkt. Also es hat ein bisschen mehr den Bazooka und nicht so den Scharfschützencharakter, der mir persönlich lieber ist. Also ich gebe lieber etwas, was sich eher in der intrazellulären Kommunikation niederschlägt. Da habe ich auch tatsächlich einiges an Wissenschaft dazu selbst publiziert und das scheint mir der feinfühligere, konstruktivere Vorgang. Ansonsten kann ich vielleicht noch kurz darauf eingehen, dass es eigentlich keine Guidelines oder irgendwelche Vorschriften gibt, wie diese Behandlung abzulaufen hat. Der Hintergrund dazu ist zum einen, es ist eine ganz neue Form der Medizin, aber zum anderen auch, es ist ultra individualisiert. Die Menschen müssen die Behandlungsempfehlung erhalten, die eben für sie ganz genau passgenau zugeschnitten ist. Es hat keinen Sinn hier, Pauschalen oder irgendwelchen Schablonen zu folgen. Das heißt, man muss wirklich jeden einzelnen Patienten sich anschauen, diese Diagnostikparameter, die ich vorher erwähnt habe, also Anamnese, die Labordiagnostik, die ich gesagt habe und die weiterführenden Tests, die muss man einfach sich individuell bei jedem Patienten wieder ansehen und daraus die Empfehlung ableiten. Und häufige Fragen bzw. typische Patienten habe ich mir noch notiert, wollte ich noch kurz darauf eingehen. Also häufige Fragen, Klassiker wirklich, ist, lohnt sich denn das bei mir noch? Das höre ich ziemlich oft. Teilweise schon bei relativ jungen Patienten, wo ich mich dann frage, ja, eigentlich klar, ja, aber ich habe natürlich auch ältere, also Ende 80-Jährige, wo ich mir dann denke, okay, die Frage vielleicht ein bisschen mehr berechtigt, als man dran denkt, aber ich kann euch sagen, es lohnt sich auf jeden Fall. Also es gibt keine Altersgruppe, wo sich das nicht lohnt. Man kann immer Zellfunktion verbessern, gerade bei den Älteren sehe ich das größte Delta, also den größten Unterschied, die größte Verbesserung, zum Beispiel im biologischen Alter. Das ist vielleicht auch motivierend. Dann eine andere Frage, die ich oft bekomme, ist, wie lange muss ich das weiterführen? Naja, grundsätzlich wäre es gut für immer. Also natürlich ist es keine Kur hier, das ist schon eine Dauertherapie, die aber immer wieder angepasst wird. Also alle 3 bis 6 Monate wäre es günstig, dass wir hier die Testbatterie wiederholen, uns wieder treffen und dann die Therapie je nachdem adjustieren. Das heißt, es geht nicht immer gleich dahin, sondern wird immer angepasst, aber grundsätzlich ist es schon etwas, was man längerfristig betreiben sollte. Auch dann machen diese ganzen Marke erst wirklich Sinn wie Epigenetik. Weil ein epigenetischer Snapshot, woraus kommt man, ist 5 Jahre jünger oder 10 Jahre älter, ja, ist eh nett, aber ist halt vom Informationsgehalt schon recht limitiert, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, und dann der typische Patient, ja, den gibt es gar nicht, würde ich sagen. Den gibt es wirklich gar nicht. Also ich habe junge Patienten, Ende 20. Ich sage mal, unter 25 macht es keinen Sinn, weil man da eigentlich am Höhepunkt seiner Zellfunktion ist und da braucht man nicht, normalerweise nichts korrigieren und da gibt es auch nicht viel Ansatzmöglichkeiten zur Verbesserung. Aber so ab 25 kann man da mal dran denken. Die Jungen kommen natürlich für Performance-Steigerung. Das heißt, die haben vielleicht einen stressigen Job oder sind irgendwie Sportler. Und da geht es um Zellfunktion im Sinne der Performance. Die älteren Semester kommen dann tatsächlich für das, sage ich mal, was im Wort Langlebigkeitsmedizin drinnen steht. Die wollen natürlich möglichst lange gesund leben. Also das sind eher die klassischen Patienten, aber natürlich gibt es auch genauso junge Manager und so weiter. Also es ist nicht so eintönig und kommen auch genauso Damen wie Herren, witzigerweise oft Paare, finde ich dann immer nett, weil offensichtlich wollen die, dass der jeweils andere länger lebt. Also ist auch nicht schlecht, dürfte Hinweis sein vielleicht auf eine gesunde Beziehung. Freut mich natürlich. Und typisches Alter, wie gesagt, ja, ich sage mal gut, ja, typisches Alter. Also die meisten sind schon über 40, muss man sagen, aber es gibt genauso Junge, die kommen. Also so einen eintönigen Patienten habe ich nicht. Auch wenn man vielleicht einen sozioökonomischen Status noch beleuchtet, tendenziell kommen natürlich Leute, die gewisse Ressourcen zur Verfügung haben. Ich weiß nicht, ob es jetzt so teuer ist, die Langlebigkeitsmedizin, aber vielleicht kommt man erst auf die Idee, wenn man schon viele andere Probleme in seinem Leben gelöst hat, dass man sich auch darum kümmert. Schade eigentlich, weil, ich wie gesagt, für mein Gefühl, es ist nicht unleistbar, diese Therapie. Und ich habe auch Leute, die dementsprechend nicht aus den höchsten Einkommensklassen kommen und sich aber einfach für ihre Gesundheit wahnsinnig interessieren und deswegen dann drauf kommen. Aber wie gesagt, tendenziell natürlich hier auch Leute mit halt Ressourcen, die natürlich dann sich vielleicht auch freuen, diese noch möglichst lange nutzen zu können. Ja, also so viel dazu. Jetzt habe ich eigentlich alles gesagt, was ich mir vorgenommen habe. Also falls ihr da Fragen habt dazu, dann freue ich mich natürlich, wenn ihr uns unter unserem Beyond Lifespan Kontakt diese schreibt. Können wir mal in der Zukunft wieder eine eigene Fragenfolge machen oder vielleicht einmal nebenbei in einer anderen Folge darauf eingehen. Also vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, es hat euch unser Podcast gefallen. Falls ja, bitte folgen und auch gerne teilen. Wir freuen uns über jede Zuschrift von euch zu den Themen, die wir betrachten, Fragen. Bitte E-Mails jederzeit schicken an podcast@beyondlifespan.de und wenn ihr mehr wissen wollt, gerne unsere Shownotes studieren. Da findet ihr alle Studien, die ich zitiere und auch noch andere Materialien, die euch helfen, die Themen noch genauer zu beleuchten. Bis zum nächsten Mal.